Hoi du, ich bin der Manuel und das ist die allererste Episode vom Podcast 2 auf dem Meer. Ich erzähle dir ganz kurz, um was es in diesem Podcast geht. Es geht um eine Freundin und einen Freund von mir, ein Paar. Und das Paar hat Grosses vor. Und zwar hat das Paar vor einem Jahr mit dem Ersparten ein Segelboot gekauft, um damit auf unbestimmte Zeit um die Welt zu segeln. Darum eben 2 auf dem Meer. Ich selber würde das nie im Leben machen. Also es wäre mir einfach viel zu aufwendig, den Segelski machen und ich habe einfach nicht die nötigen handwerklichen Skills, um dann noch selber etwas flicken am Boot. Und ich bin eigentlich auch recht zufrieden gerade mit meinem Leben hier in der Schweiz. Ich muss also eigentlich gar nicht weg. Aber so aus der Distanz raus, ihre Reise miterleben, das finde ich richtig nice. Mich nimmt es mega Wunder, wie es den beiden auf der wilden Weltmeer so ergeht. Und darum mache ich mit ihnen regelmäßig Videocalls. Und du, liebe zuhörende Person, du kannst bei diesen Telefonaten dabei sein. Zwei auf dem Meer. Der Podcast mit der Ariane Ripstein, dem Frederik Vandenberg und dem Manuel Diener. Danke für die schönen Meergeräusche, die ihr gemacht habt, Ariane und Freddy. Wir haben leider noch kein Soundlayout, darum haben wir das jetzt noch kurz improvisieren müssen. Ich freue mich so fest, dass wir den Podcast zusammen machen können. In der ersten Episode geht es um euer Leben auf der Werft. Ihr seid ja seit letztem August in Portugal auf einer Werft, um euch ein Boot ready zu machen. Wie es so ist auf dieser Werft, das hören wir gerade nachher. Jetzt nimmt mich aber zuerst noch Wunder. Ihr habt hier einen schönen Bücherstapel, wo ihr das noch schönere Mikrofon drauf habt. Was sind das für Bücher dort, die ihr habt?
Also ich fange mal an. Da zunderst unten, das ist das fetteste Buch, das ist die sogenannte Bibel. Nein, es ist nicht die Bibel, sondern es ist ein Buch zum alles flicken, was elektrisch ist. Und es ist
mechanisch.
Und ich glaube, es ist dein allerlieblingsbuch, das wir hier auf dem Boot haben. Und wenn es ganz, ganz still ist und ich keine Ahnung habe, was der Freddy gerade macht oder wo er ist, dann ist er sicher irgendwo in dem Buch am Lesen, wie man jetzt genau den Ellbogen vom WC auseinandernimmt und den Urinstein drin am besten löst. Das ist so die letzten Tage.
Crazy, das steht alles dort drin.
Alles.
Leider nicht das, was du gerade gesagt hast, aber alles andere über WC und wie man das ganze WC-System zusammenbaut und welche Versionen es gibt und was so das Beste ist mit Komponenten und so.
Nach dem Stapel haben wir noch Lieblingsbücher von mir. Das sind mehr so die Bücher für unterwegs oder fürs Planen vom Unterwegs. Das sind so zwei, wo man so Routenplanung und Reiseplanung kann machen.
Und also dann, wegen dem Wetter und so? So Zeugs,
ja, genau. Also so wiederkehrende Wetterlagen sind zum Beispiel, aber auch Entfernungen oder zu welcher Jahreszeit, dass man von wo nach wo kommt und so ganze Rundgänge. Also wenn man um die Welt will, muss man das ziemlich weit im Voraus planen. Es ist ja nicht so, dass man von überall, jederzeit überall herkommt. Und darum hat es zudem noch viele Informationen.
Also könnt ihr noch ein Beispiel machen? Also ist es zum Beispiel wie, dass man nur im November, Dezember über den Atlantik rein kann?
Also es gibt zum Beispiel das Beispiel, wenn das für die Atlantiküberquerung die Passatwind am besten wäre. Also wenn, dass man, weil grundsätzlich darfst du schon jederzeit Kap setzen und einfach dorthin segeln, wo es dich gelustet. Aber wenn du natürlich auf der anderen Seite in der Karibik ankommst, tupf genau dann, wenn die Hurricane Season anfängt und man eigentlich nicht mehr Spass hat am Segeln, dann hast du dich wirklich blöd verrechnet.
Und das ist ja nicht einfach, dass man keinen Spass mehr hat, sondern, also Hurricanes, ich habe ja zwei Jahre lang und Hurricanes, das kannst du auch nicht überleben, wenn du auf einem Boot bist, wenn dann einer kommt.
Und die letzten paar Bücher noch?
Eins von meinen absoluten Lieblings heisst «Stressfrei segeln». Das ist tatsächlich eine mega grosse Herausforderung. Es stehen eigentlich fast nur Hafenmanöver in dem Buch. Aber Hafenmanöver ist auch das, wo bei mir zumindest und bei mega vielen, die segeln, den Puls am allerhöchsten steigen lässt.
Weil da hast du nämlich, das besonders schwierig ist, oder wie?
Ja, ich finde es das Schwierigste, was du machen kannst mit dem Boot, weil bei allem anderen hast du ja mega viel Platz rundherum zum Segeln und die Weite und das geniessen wir dann auch. Und dann kommst du in den Hafen und dann ist so, da, ein Plätzchen, das auf jeder Seite 20 Zentimeter hat und dann je eine 2-Millionen-Yacht links und rechts. Schau einfach, dass sie nicht verratzt ist. Und ich glaube, also es geht ja vielen Leuten beim Autofahren gleich, dass sie es einparkieren schwierig finden. Und da musst du halt wie noch vorstellen, okay, du sitzt in dem Auto, aber du dir einfach die Bremse wegdenken. Also du kannst wie nicht ganz anhalten. Es bewegt sich immer irgendwo hin.
Okay. Also ich finde, also Bremse hat es theoretisch schon noch, aber es ist ein bisschen wie Autofahren parkieren auf dem Eis.
Ja.
Bis etwas passiert, wenn du Rückwärtsgang rein tust, tust du nicht sofort einfach rückwärts fahren. Du gehst zuerst verlangsamen und dann stoppt es irgendwann und dann zieht es nach hinten. Und es zieht aber nicht nur nach hinten, sondern es hat auch etwas, das heisst der Radeffekt, dann zieht es sich auch zur Seite.
Und mein Zugang zu schwierigen Sachen allgemein im Leben ist ja ein eher intellektueller Zugang. Also ich tue gerne alles vorher lernen. Und darum hilft mir das Buch sehr mit den vielen Bildchen und den Überlegungen. Und ja, räumliches Denkvermögen bei mir auch abwesend, kann ich an dieser Stelle sagen.
Oh no.
Plus, minus. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich.
Okay, und dann kommt noch Freddy seine Outside-Voice dazu, wo dir zuschreit, 10 Meters, 20
Meters. Genau,
genau. Ich rede einfach wie ein alter Mann, der einen Hörschaden hat. Wenn wir zum Beispiel Manöver machen, habe ich ja sehr gerne, dass alle gut kommunizieren, weißt du? Aber wenn es dann draußen windet und es hat Wellen und der Motor läuft, dann ist man oft ein bisschen extra laut. Und dann ist Outside Voice ist so richtig Kommandant. Und da haben wir letzten Sommer ich gemerkt, das müsste ich mal mit der Adriana ein bisschen diskutieren, ja, dass ich sie nicht anschreie, sondern einfach gut kommunizieren. Weil ich habe gemerkt, ich sage ihr 5 Meter!
Und alle Boote rundherum wissen, dass es noch 5 Meter sind. Ja, ja.
20 Meter! Ist gut!
Und es bewirkt halt so einen zusätzlichen Stress. Du denkst eigentlich so, easy 20 Meter, 15!
Und wie ist so der intime Romantic Fred?
So.
20 Meter! Das ist wahrscheinlich das Intimste, was es gibt.
Wow. Okay, ich weiss,
gute Kommunikation, voll erotisch.
Aber, ja, wirklich so. Wir reden ja heute auch noch über das Leben auf der Werft. Könnt ihr ganz kurz ein bisschen beschreiben für die Hörerinnen und Hörer, also wie es dort etwa so aussieht, also wo ihr genau sind und so ein bisschen die Umgebung?
Mhm. Wir sind in der Algarve, das ist ganz im Süden von Portugal und genauer in Portimão. Und das ist in einer Flussmündung drin, ist die Werft, also es ist mega gut geschützt. Und die Werft, muss man sich so vorstellen, die ist ganz nah am Wasser, weil die Boote werden ja direkt aus dem Wasser mit einem riesen Kran rausgelupft und dann mit dem gleichen Kran direkt in die Werft reingefahren. Es ist alles umzäunt und es wird auch 24/7 überwacht. Und dann kommen die Boote so in Reihen werden die aufgestellt. Das muss mega sauber gemacht werden, damit der Kran immer zu jeder Zeit zu jedem Boot ankommt, um das wieder ins Wasser zu bringen. Und gerade neben uns hat es so einen industriellen Fischerhafen, also nicht der Hafen mit der schönen Promenade, wo man ein Resti hat und der Fisch gerade gegrillt wird, sondern so heftige Fischgestank. Eine Bar, wo quasi nur Bier serviert und Kaffee und Fischer, die dort halt wartet und mit der Nacht rausfahren und wieder reinfahren. Ich finde es recht rauche Umgebung. Und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite eben das Meer, dann Betonplatz mit dem Boot umzäunt und auf der anderen Seite dann eine Strasse, eine Schnellstrasse.
Ihr seid seit dem September in dieser Werft, also schon
August, seit dem 1. August
sind ihr dort. Das ist ja eigentlich nicht so geplant. Ihr habt ja gedacht, ihr könnt euch ein Boot ein bisschen umbauen und dann geht es los, eigentlich November, Dezember vom letzten Jahr. Mhm. Warum ist es denn nicht so lang gegangen?
Weil wir ein paar Sachen gefunden
haben. Ein Stichwort: Selbstüberschätzung.
Nein, also ja und nein.
Wir haben
ja ein Boot 3 Wochen lang gesegelt im Sommer und dann haben wir ja im August sind wir raus, um noch ein paar grosse Sachen zu machen, wo wir schon von vorne gewusst haben, das müssen wir noch oder wenn wir noch machen, bevor wir jetzt gross lossegeln. Da haben wir auch eine Liste gehabt, auch vom Gutachter, wo wir das abarbeiten können. Und während wir das gemacht haben, haben wir eben entdeckt, dass es unter unserem oder in unserem Deck Wasser hat. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir jetzt warten müssen, bis das austrocknet. Und eben das Austrocknen, das braucht Zeit. Es gibt Leute, die in der Werftzeit 2 Jahre warten, bis ihr Boot trocken ist, also unten dran. Unseres ist unten dran trocken, aber oben ist es nicht. Wir haben so 3 Heizstrahler, wie man es vielleicht vom Rauchen kennt, wo da ein bisschen heizen und die so stellenweise das austrocknet. Und während das am Trocknen ist, tun wir einfach auch extrem viel andere Sachen, die wir jetzt am besten machen, wenn wir sowieso da an Land sind.
Und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Ereigniskette. Also wir haben zuerst das Holz weggenommen vom Deck, weil das nicht mehr schön, nicht mehr gut war. Dann haben wir gemerkt, okay, das Deck ist feucht. Dann haben wir gesagt, okay, wir lassen es ja austrocknen. Ah ja, aber wenn der Winter kommt, müssen wir das Zelt bauen über dem Boot. Okay, wenn wir ein Zelt bauen wollen über dem Boot, dann müssen wir den Mast abnehmen. Und wenn wir den Mast abnehmen, dann müssen wir ja auch, also können wir ja auch gerade die Sachen am Mast, wo man sonst nicht herkommt, auch noch reparieren. Und das heisst dann, und etc. etc. Und so ergibt sich dann eine mega lange Kette an Sachen, die sich halt jetzt gerade ergänzen zu machen.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie nice ist es, so auf einer Werft in einem Boot zu leben?
Und 10 wäre so eine normale Wohnung jetzt.
Ja, voll.
Ja, ich würd ein solides 5 geben. Du so?
Ich würde es, glaube ich, 7,5 geben. Oder ja, okay. Ich finde es mittlerweile, es ist, also im Sommer, letzten Sommer war es mega schwierig, weil es auch 40 Grad war. Mega heiß, mega schwierig, einfach windig. Wir haben keine Ahnung gehabt, was wir machen. Jetzt finde ich es recht, also jetzt ist das Wetter ein bisschen schöner, es ist, oder nicht schöner, aber einfach nicht so extrem heiß. Wir haben so eine Routine aufgebaut. Ich habe letztens eben daran gedacht, wir müssen ja, wenn wir dann fertig sind, dann sind wir gerade wieder am Reisen, dann ist die ganze Routine wieder weg. Und ich habe, glaube ich, sehr gerne so Routine, weißt du, am Morgen meinen Kaffee machen und dann muss ich zum WC, muss ich über die Werft laufen, dann sieht man den Nachbar und schwätzt ein bisschen mit ihm. Das ist so wie eine Nachbarschaft von Leuten, die im gleichen Problem so rumhängen oder eben auch Leute, die dort arbeiten in der Werft.
Also ich glaube, ein paar Sachen hast du auch einfach ganz hart verdrängt, zum Beispiel, zum Beispiel Abwäsche. Wir haben jetzt jeden Morgen, also Abwäsche muss man sich so vorstellen, wir tun alles sammeln in so einem 10-Liter-Kübel und dann bringen wir den, jetzt haben wir ja noch das Glück, dass wir nicht mit einer Leiter auf unser Boot rauf müssen, immer auf und ab, sondern dass wir so eine gediegene Stege haben, wegen dem Zelt, das wir jetzt gerade über dem Boot haben. Aber dann bringst du am Morgen den Kübel ab, dann musst du überlaufen zum Wasserhahn. Also wer schon mal im Camping war, kennt das mega gut. Dort ist nur kaltes Wasser, kommen Regen, kommen Sonnenschein. Muss man da abwaschen, weil sonst hat man schon zum Mittag kein Geschirr mehr. Und ja.
Ich finde das Abwäschen nicht so schlimm, aber ich glaube, du hast es nicht gern.
Nein.
Nein. Also alles einfach ein bisschen umständlich. Also wie ist denn so mit Kochen und Essen? Ist das auch so ein bisschen umständlich? So gut posten und nachher eben kochen auf kleinem Raum?
Also wir sind immer wirklich dankbare Abnehmer von Rezepten, wo man in einem Topf kocht. Sogenannte One-Pots.
Wir haben weniger Abwäsche müssen.
Ja, also nicht nur.
Ja,
nicht
und
nur.
Auch wir haben nur eine Herdplatte, genau. Im Moment.
Wir haben so eine elektrische Herdplatte. Und sonst einkaufen ist zum Glück ziemlich easy. Wir haben Velos, mit denen wir zum nächsten Supermarkt können einkaufen. Also so vom Kochen, vom Essen. Es hat auch einen Kühlschrank auf dem Boot. Das ist mega nice. Der ist aber auch ein bisschen anders, also nicht so eine Tür, die man öffnet, da würde einem ja alles entgegenfliegen, wenn man irgendwie in der Welle wäre, sondern es ist so, man muss sich vorstellen, so ein Deckchen, das man lupft und dann tut man reinlangen in den Kühlschrank, also von oben ab, es ist ein senkrechter Kühlschrank.
Für mich ist das einfach so das normale tägliche Leben jetzt, aber es ist, wenn man so sich vergleicht, ist natürlich nicht so gemütlich, wie alles in einer Wohnung, ohne jetzt 100 Meter in der Kälte, in der Nacht irgendwo hin müssen laufen.
Ja.
Oder wenn man zum Beispiel Magen-Darm-Grippe hat, Arian.
Horror.
Dann ist es ein bisschen mühsam.
Horror. Haben wir zum Glück erst einmal müssen erleben. Ich meine, stellt euch vor, Magen-Darm-Grippe mit allem, was mit dem kommt, also schwarz auf weiß, Kotzen, Durchfall, alles, musst du eine Leiter durch absteigen und dann ca. 500 Meter durch alle anderen Boote querbeet durch, um dort auf das eine WC, wo sich die ganze Schiffswerft teilt, hingehen.
Ja. Man muss auch bei dem recht viel vorausdenken. Wir haben zum Beispiel, wir haben es ja gleichzeitig gehabt, irgendwann. Wir haben also einen Eimer im Schlafzimmer gehabt, falls es wirklich schnell geht. Dann hat es nochmal, wir haben damals noch die Leiter gehabt. Man hat quasi aus dem Boot rausklettern und dann Leiter runterklettern.
Nochmal einen Zwischenstopp mit dem Eimer.
Und dann eben die Entscheidung, wie komme ich jetzt, habe ich noch Zeit, zum WC zu gehen? Schaffe ich das jetzt zu Fuß oder nehme ich das Velo? Weil das Velo steht gerade daneben. Und das kann man auch nutzen. Da muss man nicht so verkrampft laufen, dann tut man einfach zweimal ein bisschen trampeln und dann ankommen. Und hoffentlich ist eben das WC dann noch frei, weil eben es hat nur eins. Ja,
ihr habt jetzt noch eben vorher die Nachbarschaft angetönt. Ich stelle mir das auch ein bisschen so wie ein kleines Dörfli vor, dort auf dieser Werft. Mhm. Ist das wirklich so ein bisschen wie eine Nachbarschaft?
Mittlerweile kennen wir, glaube ich, alle, die quasi da wohnen. Mhm. Ja, alle sind ja so ein bisschen etwas am Machen an ihrem Boot. Mittlerweile kennen wir genug Leute, die auch zu uns mal kommen, um zu fragen, wie es läuft und ob man Hilfe braucht. Oder wir schauen mal bei ihnen so ein bisschen, was sie machen, weil da kann man auch etwas lernen. Es hat extrem viel Wissen auf der Werft, wo so geteilt wird. Und auch eben Werkzeuge oder so Sachen ab und zu, wenn du sagst, ja, wir wissen nicht, wie irgendetwas schneiden, dann kannst du es gerade beim Nachbarn irgendwie auslehnen. Also
es ist eigentlich wie so eine Nachbarschaft, aber innerhalb von einem sehr bestimmten Nischen-Hobbyverein.
Genau. Also,
wenn zum Beispiel alle Zugmodellbau BauerInnen würden so zusammen in einer Nachbarschaft wohnen.
Wahrscheinlich wie in so einem Schrebergarten.
Ah ja, stimmt, das ist ein guter Vergleich.
Also auch ein bisschen nerdig und weird.
Absolut.
Ja, absolut.
Hat's also mega original. Was hat es so für original bei euch in der Nachbarschaft?
Also ich denke da sofort an Steve mit zwei Labradoren, also gigantische Hunde, die natürlich nicht auf sein Boot rauf können. Er klettert die Leiter auf und ab. Müsst ihr euch vorstellen, so...
Also wo sind die? Die sind nachher einfach unten, oder was?
Die sind einfach unten. Die warten einfach den ganzen Tag unten. Also sie gehen schon spazieren, aber es ist, ja, also die sind einfach unten unter dem Boot. Und er ist etwa so, ich gebe ihm so 70, vielleicht 75, also so schon ein älterer Mann, wo man sich hat gedacht, wie soll der jemals sein Boot ganz allein wieder steuern? Und für mich das Spezielle ist, also viele Leute reden da Englisch. Und er ist zum Beispiel aus Schottland, oder? Mhm. Und also ich verstehe gut Englisch, aber wenn der Steve redet, verstehe ich rund aufgerundet 2% von dem, was er sagt.
Oh no.
Und manchmal läuft er so vorbei und sagt, und je nachdem, ob er gerade auf etwas zeigt oder so, kann man aus dem Kontext versuchen zu schliessen. Und meistens sage ich, yeah, have a nice day too.
Aber das ist nicht zufälligerweise der mit dem Dudelsack, das Video, das du mir geschickt hast.
Nein, das ist ein anderer Schotte. Ich glaube, er ist auch ein Schotte. Das ist der Andrew. Ich habe eben das Video gemacht, wo wir ihn noch nicht so kennt haben. Mhm. Wir haben eben den Dudelsack aber auch schon letzten Sommer, also an der Küste entlang gehört. Mhm. Und ja, er tut üben. Er hat uns erzählt, dass er auch er hat Unterricht genommen, also Dudelsack-Unterricht über Skype mit jemandem in Schottland. Tut er jeden Abend um 6 Uhr, hat er Zeit lang gehabt, jetzt im Moment nicht, aber er tut immer noch üben.
Ja.
Noch andere Original, die da so rum...
Also es sind, glaube ich, alle recht original, zum Beispiel der Andre, ein Südafrikaner, er hat über, glaube ich, 10 oder 12 13 Jahre, hat er sein eigenes Boot gebaut. So ein riesiges Stahlschiff, ich glaube 46 Fuß oder so.
Das ist viel.
Ja, das ist gross. Es ist aber wunderschön, das Schiff.
Ja.
Und ja, und er ist eben zum Beispiel einer, wo jedes Mal, wo er mich dann sieht, also wir haben uns irgendwann so ein bisschen diskutiert und dann er redet mega lang, so wie ich. Darum ist dann, wenn man sich mal sieht im WC, ist so eine Dreiviertelstunde später, wartet Ariane draussen oder fragt sie sich, wann ich jetzt zum Essen komme. Ja. Weil er hat gefragt, wie es läuft und dann habe ich ihn gefragt und eben, das sind dann jeweils 20 Minuten.
Ja.
Aber er hat zum Beispiel mal, bin ich so ganz, ganz leislig, ich habe seinen Rucksack beim WC gesehen, also bei der Dusche. Und dann gesehen, und ich habe gewusst, es ist, glaube ich, entweder haben wir irgendwo anwählen oder zum Kochen oder so, aber egal, er war am Duschen gewesen, ich zum WC, ganz leiselig, habe nicht wollen, dass jemand merkt, dass ich da bin. Und dann auf einmal, und er sieht mich ja nicht, aber dann kommt so, Fred, is that you? Und er so, yeah, yes, hi, Andre. Und ja, eben,
aber ein bisschen härter.
Ja, ja. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde diskutiert, ja, bis Ariane irgendwann so ins WC reingeschrien hat. Fred, warte auf dich. Sorry, Andre, ich muss gehen.
Ja.
Schön, hast du zugelassen. Wenn du eine Frage an Ariane und Freddy hast, dann schreib sie in den Kommentar oder schick sie uns per Mail. Die Adresse ist in den Shownotes drin. Das ist eine Produktion von der Podcast-Schmiede. Umsetzung Ariane Ripstein, Frederik Vandenberg, Manuel Diener. Schnitt Manuel Diener. Musik Ariane Ripstein, Frederik Vandenberg. Und jetzt haben wir die Fresse und lassen euch. Tschüss
zusammen.
Ciao.